Ich möchte heute Morgen mit einer Frage beginnen. Und zwar nicht nur einfach eine rhetorische Frage, die man so übergehen kann und dann weiter fährt, sondern jeder von uns soll sich vorstellen, er würde in einem persönlichen Gespräch gefragt werden: Was ist das eigentliche Ziel im Leben eines Jüngers Jesu, eines Christen, eines Menschen, der Jesus nachfolgen will? Was ist das eigentliche Ziel, was ich in diesem Leben verfolgen soll? Stell dir vor, du müsstest das jetzt in der Schule aufschreiben. Der Lehrer hat dich das gefragt. Konfirmanden hier zum Beispiel. Ne? Andere Jugendliche. Wir Älteren. Die ganz Alten unter uns. Christus ähnlich werden. Auszuführen den Willen Gottes. Sehr gut. Noch jemand? Mut? Gott verherrlichen, genau. Ja. Vieles andere könnte uns noch kommen, aber die alle Fragen zielen auf das eine hin. Es ist also nicht eine bestimmte Arbeit, die ich machen soll. Ich als Missionar sollte so und so viel Prediger ausbilden, das ist mein Ziel, ja? Oder Luise in der Hauswirtschaftsschule sollte so und so viele Lehrerinnen haben, die dann wieder eigene Schulen beginnen. Der Pfarrer sollte dieses und jenes machen. Wir haben ein großes allgemeines Ziel. Und jeder, der einen Betrieb führt oder in einem Wirtschaftsunternehmen arbeitet oder wo immer, es muss ein großes Ziel da sein, das man verfolgt. Und dann unter dieses große Ziel reihen sich dann die vielen kleinen Ziele und Entscheidungen und Wege, die beschritten werden müssen, ein. Aber das eine große Ziel muss klar sein. Nicht, dass es womöglich von uns heißt, wie der eine gesagt hat, dass es, wie es bei manchen Leuten zugeht, nicht. Wir wissen zwar nicht, was wir wollen, aber das tun wir dann mit ganzer Kraft. Das ist nicht das Ziel. So sieht es zwar manchmal aus. Ich möchte heute Morgen einen Vers lesen, das heißt eigentlich zwei Verse. Uns bestimmt bekannt, viele von uns könnten sie wahrscheinlich auswendig hersagen. Aber sie von dem her beleuchten, was ist unser großes Ziel, das wir verfolgen sollen. Steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel, die Verse 5 und 6. Und es ist hauptsächlich der Vers 6, aber der wird eingeleitet durch den Vers 5. So lese ich sie beide. Durch den Glauben wurde Henoch hinweggenommen, ein Mann aus dem Alten Testament, dass er den Tod nicht sehe, hat er sein eigenartiges Erlebnis gehabt. Gott nahm ihn hinweg. Daran wollen wir uns nicht lange weiter aufhalten. Aber was danach von ihm gesagt ist, also Gott nahm ihn hinweg, dass er den Tod nicht sehe und er ward nicht mehr gefunden. Darum, dass ihn Gott wegnahm, denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Jetzt kommt Vers 6, immer noch Hebräerbrief, 11. Kapitel. Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Immer wenn das kleine Wörtchen aber da ist, aufmerken. Er hat Gott gefallen, aber, aufpassen, wenn wir Gott gefallen wollen, dann müssen wir Glauben haben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass er sei, und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Gott gefallen, übersetzt, wir haben es schon hier gehört, Gott zur Ehre leben, Gott ehren, Jesus ähnlicher werden, alles das spielt in dieses eine Wort hinein, Gott gefallen. Und dieses eine große Ziel soll über dem Leben eines Menschen, der Jesus nachfolgt, stehen. Gott zu gefallen zu leben. Es wurde mir deutlich im vergangenen Jahr. Denn unsere Situationen sind ja ganz unterschiedlich. Einmal sind wir gesund, dann sind wir krank. Das Ziel, was wir uns gesteckt haben, wie wir gesund waren, können wir unter Umständen nicht erreichen, wenn wir krank sind. Aber, ihr Lieben, das Ziel, Gott zu gefallen, kann ich in Gesundheit und in Krankheit ausführen. Ein ganz banales Beispiel. Ich nehme mir vor, nach Hamburg zu fahren, wohnt meine Familie dort. Das ist ein Ziel. Ja, wenn mir mein Motor kaputt geht in der Nähe von Hannover, dann erreiche ich das Ziel nicht. Aber Gott gefallen kann ich trotzdem an dem Tag, auch wenn mir der Motor kaputt geht. Und so können wir jetzt alle Situationen nehmen. Vielleicht hat sich ein Evangelist gesteckt, ich möchte 50 Menschen bekehren. Ich möchte 50 Menschen zu Jesus führen. Aber es bekehren sich nur 20. Mit welchem Ziel hat er gearbeitet? Das eine war sein Wunsch, das wollte er gerne. Aber sein Ziel muss sein, Gott zu gefallen. Ob sich 20 bekehren oder 50 oder 100. Es gibt Länder, in denen werden die Christen verfolgt. Da dürfen sie gar kein Zeugnis von Jesus öffentlich weitersagen. Wenn dann mein Ziel ist, Menschen zu bekehren, dann ist mir dieses Ziel blockiert. Aber kann dieser verfolgte Gläubige Gott gefallen? Jawohl, das kann er. Und deswegen ist dieses Ziel, wir dürfen uns kein Ziel stecken, was von Menschen oder Umständen blockiert werden kann. Denn da gibt es Ärger und Frustration und Depressionen und vieles andere mehr. Aber dieses eine Ziel, Gott zu gefallen zu leben, das können wir immer und zu jeder Zeit ausführen. Das kann uns kein Mensch hindern, verhindern. Ob jetzt mein Ehepartner gläubig ist oder nicht gläubig ist, ich kann trotzdem Gott zu gefallen leben. Ob meine Kinder spuren, nicht? Ihr spurt ja alle nicht, ihr seid ja brav. Sitzt da so schön. Nicht? Ob meine Kinder das machen, was ich will oder nicht machen, trotzdem kann ich zu Gott zu gefallen leben. Ob meine Eltern das machen oder die alten, verklemmten Alten da, ob die das, ja, ja. Ich kann aber trotzdem zu Gott zu gefallen leben. Das hindert mich nicht. Ob wir jung oder alt sind, ob wir krank oder gesund sind, ob wir begabt oder weniger begabt sind, ob wir intelligent sind oder weniger intelligent sind, wir können alle Gott zu Gefallen leben. Und das ist das Ziel. Allerdings müssen wir wissen, wie. Das ist ja wichtig, nicht? Und da sagt uns dieser Vers genau, wie wir Gott zu Gefallen leben können. Er sagt es allerdings im Negativen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also wer nicht glaubt, der kann Gott nicht gefallen. Was heißt das Glauben? Also im Landläufigen sagt man, du, ich glaube, der Zug, der fährt um, was weiß ich, 10:30, aber genau wissen tue ich das ja nicht. Also muss ich so, das nehme ich an. Ja, ob mein Freund zu Hause ist, ich glaube ja, dass er zu Hause ist, aber wissen tue ich es nicht. Das ist der landläufige Ausdruck von Glauben, aber der hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Der biblische Glaube kommt, das deutsche Wort, kommt von dem Wort geloben. Ich gelobe mich und mein Leben Jesus an. Das ist der Sinn von Glauben. Ich verlasse mich ganz auf ihn und gebe mich ihm ganz hin. So beginnt überhaupt erst unser Leben als Christen. Wie viele ihn aber aufnahmen, annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und dann kommt der Nachsatz, die an seinen Namen glauben. Nicht, dass die da irgendwie annehmen oder irgendwas, nein. Die sich auf ihn verlassen. Hat mir mal jemand gesagt, das soll der Sinn des griechischen Wortes sein. Darauf kann ich mich verlassen, darauf kann ich mich stützen, darauf kann ich abstellen, darauf kann ich mich ausruhen, verlassen, mich drauf stützen. Das, so beginnt unser Leben. Aber da hört es nicht auf mit dem Glauben. Dann geht es erst richtig los. Der Apostel Paulus sagt in einem Vers im 2. Korintherbrief, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Immer wieder werden uns Schritte abverlangt, die dieses Vertrauen zu Jesus hin fordern. Was sagt jetzt unser Vers darüber? Was sollen wir glauben? Also erstmal, Gott gefallen ist das Ziel. Wir können es nur, wenn wir im Glauben die Verbindung zu ihm haben. Aber was sollen wir jetzt glauben? Zwei Dinge werden uns hier aufgezeigt. Da heißt es zunächst, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Logisch, ja. Ich werde niemals zu jemandem Menschen hingehen, wenn ich nicht glaube, dass er existiert. Das wäre ja wohl dummes Zeug, ja, wenn ich sagen würde, ich verlasse mich auf jemanden, der gar nicht existiert. Das ist als allererste. In Haiti, da erzählen wir manchmal von der Situation in Deutschland, die meine Bibelschüler wollen das oft wissen oder auch Leute in der Gemeinde. Dann sagen sie, ja, wie viel bekehren sich dann bei euch so in einer Gemeinde in einem Jahr? 30, 50, 100? Ja, sage ich, wir haben verschiedene Gemeinden. Es gibt manche, da verkehren sich 10, 20, vielleicht auch mal bei einer Evangelisation 30, die dann wirklich dem Herrn nachfolgen. Ja, die sagen, ja, aber das ist doch das Land Martin Luthers, da war doch die Reformation. Ja, wie kommt dann das? Ja, warum bekehren sich dann bei uns hier in einer Evangelisation 120? Wir sind doch Heiden und ihr seid doch Christen da drüben. Das will ihnen nicht in den Kopf. Ja, da muss ich ihnen sagen, wisst ihr, bei uns gibt es Leute, die glauben nicht mal, dass Gott existiert. Was? Ja, gibt's dann das auch noch? Ja, gibt's dann Menschen, die glauben nicht, dass Gott gar nicht existiert? Das will denen nicht in den Kopf. Das glaubt doch jeder. Es gibt doch nur Narren, die sowas nicht glauben, sagt die Bibel schon. Die Toren glauben, dass Gott nicht existiert. Da sind sie, die Haitianer in dem Falle biblisch. Das ist für sie überhaupt gar keine Frage. Also das liegt einmal drin, selbstverständlich. Wir müssen glauben, dass Gott existiert, denn ich würde mich ja auf niemanden verlassen, von dem ich nicht mehr glaube, dass es ihn überhaupt gibt. Aber für uns, und darum geht es ja, die meisten von uns, würde ich sagen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, haben ja eine Verbindung zu Jesus. Irgendwann haben sie mit diesem Glauben, ersten Glaubensschritt begonnen und dann leben wir und dann hört der Glaube ja nicht auf. Und dann ist dieser erste Teil ja immer noch für uns zuständig. Was muss ich, wenn ich jetzt bereits im Glauben angefangen habe, mit Jesus zu gehen, wie muss ich jetzt diesen ersten Teil, Glauben, dass Gott ist, verwirklichen? Ich möchte das sagen. Ich stelle den Satz, lese ihn vielleicht ein ganz klein wenig anders. Denn wer mit Gott leben will, der muss glauben, dass er in seiner Situation real anwesend ist. Glaubst du das? Wenn wir jetzt durch die Reihen gehen würden und würden fragen, wie sieht es in deinem persönlichen Leben aus? Mit welchem Problem schlägst du dich rum? Und ich glaube, vom Kleinsten angefangen bis zum Ältesten hat jeder Probleme. Ob das eine Mathearbeit ist oder ein Latein oder ob es ein Berufsproblem ist oder Arbeitslosigkeit oder finanzielle Probleme oder Gesundheitsprobleme oder Einsamkeit. Jeder von uns hat Probleme. Wer keine Probleme hat, den gibt's nicht. Die mögen leichter oder mögen schwerer sein, aber jeder von uns hat sie. Und jetzt kommt der Glaube und sagt, Gott, ich weiß, mein Problem ist da. Das wollen wir gar nicht überspielen. Das ist mir ein echtes Problem. Aber ich rechne mit dir in diesem Problem. Ich möchte es an einem biblischen Beispiel verdeutlichen. Meist von uns kennen die Geschichte Israels. Israel zog durch die Wüste 40 Jahre lang. Mose starb, Josua übernahm das Regiment und dann zogen sie durch den Jordan. Im Glauben mussten sie auf diesen Fluss zugehen. der von den vielen Regenfällen angeschwollen ist. Das war also nicht nur irgendein Rinnsal, das war ein mächtiger Strom, der sich dahin wälzte. Wir haben bei uns in Büdingen einen kleinen Bach, da heißt der Seemenbach. Da springt man normalerweise mit einem Sprung drüber, wenn man das macht. Wie dann die Regenfälle da waren, zwei Wochen ungefähr, da war das ein reißender Strom, der Bäume mitgeschwemmt hat und vieles andere mehr. Und jetzt so mussten sie im Glauben auf diesen Fluss zugehen und Gott bewies, jawohl, ihr habt mir vertraut, ich stelle mich dazu, der Strom hat sich geteilt und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Und dann kamen sie, wohin? Wohin kamen die Kinder Israel dann? In das gelobte Land. In dem Land, wo es hieß, da fließt Milch und Honig. Und wer Milch und Honig nun mal nicht gerne isst, für den waren auch noch Weintrauben da. Die waren so groß, dass sie von zwei Leuten getragen werden mussten. Da haben sie die Früchte des Landes essen dürfen. Und dann haben sie sich hingesetzt, haben Halleluja gesungen und lebten glücklich und in Freuden, wenn sie sich gestorben sind, leben sie heute. So ging es dann weiter. Ja? So ging es weiter? Einige schütteln den Kopf. Nein, so ging es nicht weiter. Wisst ihr, wie es weiterging? Das Erste, was sie im Land erlebt haben, das Erste, was geistlich gesprochen jetzt nach der ganzen Hingabe an Jesus gekommen ist, wisst ihr, was da gab? Eine Festung, die hieß Jericho. Mauern, 30 Meter hoch, 6 Meter dick. Und da standen sie mit ihren Hirtenstäben und vielleicht ein paar Schwertern und Spießen davor und sollten diese Stadt einnehmen. Da heißt es im Josua-Buch, im 6. Kapitel, heißt es, Jericho war verschlossen und verwahrt vor den Kindern Israel, dass niemand aus noch eingehen konnte. Die haben nicht mal geschafft, ein paar Spione noch einzuschicken, was ihnen ja vorher mal gelungen ist. Konnten sie nicht mehr. Unmöglich. Wie sollen wir diese Stadt einnehmen? Das Problem, Gott, wir können es nicht lösen. Und dann kommt ein kleines Wörtchen und bei diesem Wörtchen sollten wir immer die Ohren spitzen, wenn wir das hören. Das kleine Wörtchen heißt aber. Wenn es ein Problem, eine Situation in unserem Leben gibt, mit der wir nicht fertig werden, erinnern wir uns an, für den, der glaubt, gibt es immer noch ein aber. Und welches war das aber? Situation aussichtslos. Jawohl. Menschlich nichts zu machen. Aber. Welches aber kommt dann? Aber der Herr sprach zu Josua. Gott redet. Siehe, ich habe Jericho und seinen König und seine Kriegsleute in deine Hand gegeben. Da standen die Mauern noch. Da war noch nichts an dem Problem, hat sich noch nichts gelöst. Da spricht der Herr. Wir wissen das Resultat. Ich möchte es im Neuen Testament kurz lesen. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Nicht durch das Trampeln der Füße, nicht? Oder dass sie so geschrien haben, dass da Schallwellen 30 Meter hohe Mauern umgeworfen hätten und so ein Unsinn, was da erzählt wird. Oder ein Erdbeben oder sonst was. Nein. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Und dann steht er noch dabei, da sie 7 Tage herumgezogen waren. Das ist wichtig, dass es dabei steht. Denn dadurch haben sie ihren Glauben bewiesen. Eigenartige Strategie, die sie da entwickelt haben, aber sie haben bewiesen, dass sie dem Wort Gottes in diese unmögliche Situation hinein Glauben geschenkt haben. Und das tut der Glaube. Er stellt der Situation das Wort Gottes gegenüber. Und jetzt möchte ich noch eins, dass Sie in Gedanken das nachvollziehen. Welches Problem plagt mich im Moment? Womit werde ich nicht fertig? Und dann sagen wir, jawohl, Herr, ich will das nicht beschönigen. Ist vielleicht eine Sache, die mir Jahre schon anhängt. Und ich sage, jawohl, Herr, stimmt. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen will. Aber dein Wort sagt. Hier kommt natürlich hinein, wir müssen das Wort haben. Wir müssen das Wort kennen. Der Glaube stellt der unmöglichen Situation das Wort Gottes gegenüber. Aber er kann es ihm nur gegenüberstehen, wenn er es weiß. Das heißt, wenn er selbst, wir in diesem Land hier, wir können lesen. In Haiti ist das nicht der Fall überall. Können viele von den Erwachsenen nicht lesen, weil sie nie in die Schule gehen konnten. Da müssen sie es hören. So sagt die Bibel, der Glaube kommt, woher? Aus der Predigt, aus dem gehörten Wort Gottes oder aus dem gelesenen Wort Gottes, wenn wir es uns selbst nehmen können, weil wir ja die Möglichkeit dazu haben. Aber dazu muss ich das Wort Gottes kennen und haben, um es meiner Situation gegenüberstellen zu können. Der Glaube rechnet mit der Wahrheit des Wortes Gottes, dass Gott sich in seinem Wort verbürgt hat für die Echtheit. Und wenn ich auf das Wort Gottes hin handle und sage, jawohl, Herr, dann wird er es mir geben. Das ist das eine. Das zweite steht dann, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Das ist das eine. Dass er real in meiner Situation anwesend ist. Dass er in meiner Familie, in meiner Notsituation, und das weiß ich nicht, welche Notsituation das im Moment ist, dass er sie weiß und dass ich damit rechne, dass er aufgrund dessen, was er im Wort Gottes, in seinem Wort gesagt hat, dass er da auch handelt. Das zweite aber, wenn ich das tue, könnte ja dem einen der Gedanke kommen, aber die Konsequenzen, ja, wenn ich doch wirklich das tue, was Gottes Wort sagt. Wir haben seinerzeit einen jungen Mann in Frankfurt gehabt, es war vor etlichen Jahren, wie wir dort in einer Gemeinde gearbeitet haben. Der hat sich darin befleißigt, bevor er gläubig war, so einzukaufen, ohne zu bezahlen. Ja? Und wir haben das einmal zusammengerechnet, das waren Tausende, die er in seiner Zeit zusammengeklaut hat. Von vielen Stellen wusste er es noch, von anderen Stellen wusste er es nicht. Und dann haben wir gesagt, mein lieber Bruder, wenn du mit Jesus leben willst, dann musst du das in Ordnung bringen. Dann musst du das in Ordnung bringen. Das wird sich zwischen dir wie eine Barriere zwischen dir und Gott aufbauen. Du wirst über das nie hinwegkommen. Und dann ging er und sagte, dann kamen die Gedanken natürlich. Was wird meine Mutter sagen? Und was wird, und das war in Schwanheim. Und dann die ganzen Leute, die mich erkennen, ja, was werden die sagen? Was wird da auf mich zukommen? Aber er hat sich durchgerungen. Mit einem Bruder zusammen oder zwei sind sie dann von Geschäft zu Geschäft gegangen. Manche haben gesagt, das war schon so lange her, das ist alles schon abgeschrieben und so weiter, das brauchen wir nicht mehr. Andere haben gesagt, nein, gut, die 600 Mark, die musst du uns zurückerstatten, dann musst du arbeiten und uns zurückerstatten. Aber Gott übernimmt dann die Konsequenzen. Und es ist nicht das eingetroffen, was er befürchtet hat, dass ihn die Leute darüber verachten würden, sondern sie haben ihn geachtet dafür, dass er die Ehrlichkeit besessen hat, das zu tun. Ja, und dann kommt uns der Gedanke, aber wenn ich doch und wenn ich mich ganz auf den Herrn verlasse, was gibt es dann? Wird er mich dann nicht womöglich Wege führen, die ich nicht verkrafte? Und dann steht hier der zweite Satz, dass er einmal zu glauben muss, dass Gott sei, also in der meiner Situation anwesend ist, und dann denen, die ihn suchen, die seinen Weg gehen wollen, ein Vergelter, sagt Luther hier, ein Belohner, sagen andere Übersetzungen, sein wird. Gott wird dann die Verantwortung übernehmen und belohnen, wenn wir ihm das Vertrauen entgegenbringen. Ich möchte ein persönliches Beispiel erzählen. Es war vor ungefähr vielleicht 5, 16, 17 Jahren. Ich war gerade ein Jahr gläubig, zwei Jahre gläubig vielleicht. In der Zeit, da fragte mich mein Vater und mein Bruder, mein Bruder hat seinerzeit gerade das Geschäft von meinem Vater, eine kleine Fabrik übernommen, und fragte, Johannes, willst du nicht Teilhaber in der Fabrik werden? Und sie haben bestimmt gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit des Lebens, die sie mir anbieten. Und vom Finanziellen her wäre das wahrscheinlich auch eine gute Gelegenheit gewesen. Aber irgendwie hat uns das Wort Gottes damals schon deutlich gesagt, zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Tut das nicht. Und ich habe dann gesagt, Papa, weißt du, auf der einen Seite ist es eine verlockende Sache. Auf der anderen Seite muss ich darüber erst beten, muss mir erst Klarheit von Gott schenken lassen. Ach, du liebe Zeit, was habe ich da gesagt? Was? Kannst du denn keine eigenen Entscheidungen mehr treffen und hast ja gar keinen eigenen Willen mehr und vieles andere mehr? Wir haben nie, auch nur mit einem Gedanken, diese Entscheidung bereut. Und ich möchte ein Wort Gottes lesen, das von diesem Vergelter, von diesem Belohner spricht. Es steht in Markus im 10. Kapitel. Da heißt es, da sagt Jesus, er spricht zu Petrus, Petrus sagt, dieser reiche Mann, der nicht dir nachfolgen will, klarer Fall, nicht? Die Reichen, schwer wird es ihnen, ein Kamel geht eher durch Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, klarer Fall. Aber wir, nicht? Wir sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Ja, so ungefähr hat er die Frage gestellt. Und der Petrus war ein ehrlicher Mann, ja, der hat immer das rausgeredet, was die anderen Jünger gedacht haben. Und da sagt Jesus, interessanterweise, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, nicht einer von euch da. So er verlässt Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Weib, Kinder oder Äcker, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht das Doppelte nehme. Stimmt das? Sagt er das? Was sagt er? Der nicht hundertfältig nehme. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker. Kommt allerdings ein kleiner Satz dazu. Mitten unter Verfolgung. Jawohl, das liegt auch mit drin, wenn wir Jesus nachfolgen. Verleumdung, Verfolgung, Anfeindung liegt mit drin. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. So belohnt Gott. Und ich könnte aufzählen, in vielen Punkten hat Gott buchstäblich, aber wirklich buchstäblich, hundertfältig belohnt. Brüder, Schwestern, Mütter und Väter. Jawohl, wir haben einige in dem Sinne verloren, weil sie nicht den Weg gehen, meine leiblichen Geschwister. Aber welch eine Fülle von Menschen hat uns Gott gegeben, die als Brüder und Schwestern zu uns stehen. Und mit uns stehen. Äcker. In diesem Falle waren Äcker der Beruf. Der Lebensunterhalt. Wie hat Gott versorgt? Und da könnten wir aufzählen, eins nach dem anderen. Seinerzeit waren wir mal im Sprachstudium. Da haben wir uns ausgerechnet. Bis Weihnachten ist alles Geld aufgebraucht. Mit dem, was wir laufend kriegen, mit dem, was wir auf dem Konto angespart haben. Weihnachten ist Schluss. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, dann geht es nicht weiter. Und wisst ihr, wen er dazu gebraucht hat? Meinen ungläubigen Vater. Der hat gesagt, ab Januar, nicht vorher, kriegst du 500 Mark für den Rest des Sprachstudiums. Hätten wir uns nie und nimmer träumen lassen. Und so könnten wir eins nach dem anderen erzählen. Häuser. In welchen Häusern waren wir schon überall? Zwar zu Gast, aber wir durften sie doch genießen. Ihr wisst, da bezahlen Leute 6.000 Mark, um 3 Wochen Urlaub in Haiti zu machen. Wir sind schon 6 Jahre dort. Wissen Sie, Gott belohnt in reichstem Maße. Und er sagt nicht erst dort, auch hier. Eine zweite, Gott ist ein Vergelter. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen. Und zwar war es damals in der Bibelschule Brake. Es war die Verhältnisse zu der dortigen Landeskirche waren nicht immer die herzlichsten. Und es gab einen bestimmten Punkt, das war das 10-jährige Bestehen der Bibelschule Brake. Da sah sich ein junger Vikar genötigt, einen langen Schrieb an sämtliche Haushalte zu schicken, Und da standen so 20 Punkte, warum die Brake eben eine verderbliche Sekte ist. Und da wurde alles aufgezählt. Ja, was macht man da? Ich kann mich noch gut entsinnen, dass der Bruder Paschauer, das ist ja auch hier kein Unbekannter, damals uns als Schüler und Lehrer zusammengerufen hat, an einer Gebetsstunde. Nachdem hat er gesagt, dieses Schreiben ist in ganz Brake zirkuliert worden. Ungefähr 18 der 20 Behauptungen haben einfach keine Grundlage in der Wahrheit gehabt. Es waren einfach Behauptungen, werden von einer amerikanischen Sekte unterstützt und dieses und jenes. Anderes waren einfache Anfeindungen. Was macht man da? Ja, haben einige gesagt und einige auch in Brake, Gläubige, die dort gewohnt haben. Da müssen wir jetzt sofort eine Postwurfsendung machen, dass das nicht stimmt. Das muss doch klargestellt werden, das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Und da weiß ich noch, wie Bruder Paschauer sagte, wissen Sie, da machen wir gar nichts. Da beten wir und lassen die Angelegenheit ruhen. Und ihr Lieben, das Gegenteil hat sich bewahrheitet. Kamen wir in ein Geschäft, da sagen sie, gehören Sie auch zu der Bibelschule da oben? Ja, haben wir gesagt. Ja, sagen Sie mal, stimmt denn das überhaupt, was da drin steht? Und da waren Gelegenheiten zum Zeugnis da wie nie zuvor. So geht es manchmal umgedreht. Nicht immer, dass es so schnell geht, aber Gott ist unser Vergelter. Jesus hat einmal in der Bergpredigt, wie er sprach über das Beten, über das Geben, über das Fasten und viele andere Dinge in unserem Leben, hat er jedes Mal gesagt, einen kleinen Satz, der sehr gefährlich ist, beziehungsweise der uns aufhorchen sollte, lassen sollte. Tut nicht so, wie die Heuchler tun, sagt er, und lasst euch posaunen hier, was ihr für gute Menschen seid und wie fromm ihr seid und dieses und jenes. Und dann kommt immer ein kleiner Nachsatz, das heißt, denn wenn ihr das tut oder wenn sie das tun, denn sie haben ihren, was, Lohn dahin. Sie haben ihren Lohn dahin. Wir können uns in unserem Leben unseren eigenen Lohn zuschreiben lassen, ja, und zurechnen lassen. Das können wir tun. Aber dann dürfen wir nicht mehr mit Gott als dem Vergelter und Belohner rechnen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle aufbrechen. So viele Plätze haben wir in Haiti gar nicht zum Arbeiten, dass sie jetzt alle aufbrechen und nach Haiti kommen, weil sie das so gerne wollen. Sondern an dem Platz, wo sie Gott hingestellt hat, ihm vertrauen in der Situation und sei sie noch so unmöglich und sagen, Gott, ich vertraue dir, ich handle auf dein Wort hin und du übernimmst die Verantwortung und die Vergeltung und die Belohnung. Im selben Kapitel 11 spricht der Schreiber des Hebräerbriefes von einem Mann, der dieses praktiziert hat. Ich möchte das noch lesen zum Abschluss. Da schreibt er von Mose im Alten Testament. Da sagt er, durch den Glauben, diesen Glauben, der uns eben Gott gefällig leben lässt, wollte Mose, da er groß war, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter Pharaos und er wählte viel lieber mit dem Volk Gottes Schmach oder Ungemach leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Und dann kommt der Satz, Vers 26, sehr wichtig, sollten wir sehr gut hinhören. Und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens. Ich halte hier mal an zu lesen, da kommt noch ein kleiner Satz danach, ist noch nicht zu Ende. Wir waren vor 4, 6 Wochen ungefähr in Hamburg. Und da war eine Ausstellung, die hieß die Tutanchamun-Ausstellung. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal was davon gehört. Das war ein Königsgrab, was in den 20er Jahren entdeckt worden ist, war eines der Gräber, die nicht ausgeraubt waren. Und da hat man unermessliche Reichtümer gefunden. Ausgestellt war das Prunkstück in dieser Ausstellung, war eine Maske, die über den Toten, den Kopf des Toten gestülpt war, geschmückt mit Steinen, 10 Kilogramm reines Gold. Oh, ganz schönes Häufchen da. Ja. Das war aber nur eine von 500 und wie viel Grabbeigaben. Es waren 50, 60 dort ausgestellt. Unvorstellbaren Reichtum, mit dem dieser 19-jährige König, völlig unbedeutend in der Geschichte, hat eigentlich nichts anderes gemacht, als dass er eben geboren worden ist, mehr oder weniger ein Pharao geworden ist. Mit den Gaben wurde der überschüttet. Es hat uns ein wenig die Augen geöffnet, was der Reichtum Ägyptens war. Wenn man sich dann vorstellt, Ramses II., der Pharao des Exodus gewesen ist, mit welchen Ehren der wohl bestattet worden ist, welche Massen von Reichtümern dort vorhanden waren. Und jetzt heißt es, der Mose, wenn ich es mal ganz drastisch formulieren sollte, dieser Knallkopf, ja, ganz drastisch gesagt, dieser Mose, der sagt, der achtet die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Ihr Lieben, wenn ich den Satz zu Ende geschrieben hätte, dann hätte ich geschrieben, denn er war nicht ganz bei Trost. So hätte ich geschrieben. Aber wisst ihr, was der dort schreibt? Denn er sah an die Belohnung. Der Mose sah die Belohnung an. Und dann verglich er die Schätze Ägyptens mit der Belohnung Gottes und überlegte sich in seinem Kopf, welches ist die größere, und hat eine Entscheidung getroffen. Und ihr Lieben, wenn er nicht vorher gestanden hätte, durch den Glauben, dann hätte er die Entscheidung nicht treffen können. Durch den Glauben. Von einem Ramses II., da reden noch die Archäologen davon. Aber ein Mose hat unser ganzes Glaubensleben mitgeprägt. Er hat ganz entscheidend die Bibel mitgestaltet. Die 10 Gebote, all das hätten wir nicht, wenn nicht Mose durch den Glauben das getan hätte. Also war er doch nicht einer, der nicht überlegen konnte. Aber möglich war das nur durch den Glauben. Lieben, das ist heute Morgen die Frage. Wollen wir Gott gefallen? Wollen wir wirklich dieses Leben leben, das mit Gott als Realität rechnet? Will ich Gott sagen, jawohl Gott, in meiner Situation rechne ich mit dir, dass ich weiß, dass es eine menschlich unmögliche Sache ist, die ich nicht lösen kann, aber weil dein Wort sagt, vertraut mir, tue ich das. Und du übernimmst die Konsequenzen. Du übernimmst die Vergeltung oder die Belohnung, was immer notwendig ist. Ich überlasse es dir. Und das ist die Frage. Glauben wir das? Amen.